ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Münchner Sicherheitskonferenz steht in diesem Jahr im Zeichen des Bürgerkriegs in Syrien. Das dreitägige Treffen ist zwar privat organisiert und informell, aber hochrangig besetzt. Deshalb wird über Sondierungsgespräche hinter den Kulissen spekuliert. Zu den Teilnehmern in München gehören unter anderem US-Vizepräsident Biden, der russische Außenminister Lavrov, Vertreter der syrischen Opposition und der UN-Vermittler Brahimi.
Es sind die persönlichen Begegnungen, die etwas voranbringen könnten. Außenminister Westerwelle hinter den Kulissen der Sicherheitskonferenz mit dem Führer der syrischen Opposition, Scheich Moaz al-Khatib. Eine halbe Stunde dauert das Gespräch, danach diplomatische Zurückhaltung. Interviews gibt es von keiner Seite. Verteidigungsminister de Maizière eröffnet am Nachmittag die Konferenz. Auf dem Podium spielt Syrien noch keine Rolle. Doch im ARD-Interview offenbart der Minister die Ohnmacht der internationalen Gemeinschaft. Denn zu einer Lösung des Syrien-Konflikts kann sie wenig beitragen.
Einen wirklichen Einfluss auf das, was in Syrien geschieht, hat außer den Beteiligten niemand. Vielleicht noch ein bisschen Russland. Natürlich muss mit Russland geredet werden, dass sie Assad noch klarer als bisher fallen lassen. Aber so bitter wie es ist, unser Einfluss ist kleiner, als viele glauben.
Noch liegen auch keine Ideen für ein Syrien nach Assad vor. Der Nachbar Israel zeigt sich besorgt. Es liegt nicht in unserer Hand, was in Syrien passiert. Ich glaube, dass Assad dem Untergang geweiht ist. Er wird das nicht überleben. Es bleibt ein großes Fragezeichen, was danach in Syrien passieren wird. Denn zu viele extremistische Gruppen, einige völlig unberechenbar, sind in die Rebellenbewegung verwickelt. Morgen wollen in München führende Vertreter Russlands, der USA, der Vereinten Nationen und der syrischen Opposition zusammentreffen. Russland, einer der letzten Verbündeten des Assad-Regimes, bestätigte die Angaben allerdings nicht.
In Syrien konzentrieren sich die Kämpfe auf die Umgebung der Hauptstadt Damaskus. Dort wurden nach Angaben der Opposition allein heute 58 Menschen getötet. In mehreren Städten demonstrierten die Regimegegner nach den Freitagsgebeten. Angeheizt wird der Konflikt zusätzlich durch den israelischen Luftangriff vom Mittwochmorgen. Ziel war offenbar eine militärische Forschungseinrichtung bei Damaskus.
Das Kämpfen und Sterben in Syrien ging auch heute weiter. Amateuraufnahmen aus dem Internet sollen Angriffe auf Homs zeigen. Seit Tagen wird die Stadt beschossen. In Damaskus war das syrische Kabinett zusammengekommen, um über die Reaktion auf den israelischen Luftschlag zu beraten. Der Angriff gefährde die Stabilität der gesamten Region, so die Regierung in Damaskus. Das sieht auch die Opposition so. Das ist eine gefährliche Eskalation. Der Angriff zeigt, dass Israel bereits in Syrien operiert und das syrische Regime ist schon so schwach, dass es sich nicht mehr gegen Angreifer von außen wehren kann. Unterdessen sind Hunderttausende Syrer auf der Flucht. Hier nahe der türkischen Grenze haben 20.000 Menschen Schutz gefunden. Allein in der Region Homs sind nach UNICEF-Angaben mehr als 400.000 Flüchtlinge auf Hilfe angewiesen. Derweil hoffen die Aufständischen weiter auf moderne Waffen von westlichen Staaten. Die USA und die EU setzen aber auf eine politische Lösung. Morgen will die syrische Opposition in München mit Vertretern Russlands und der USA zusammenkommen. Bestätigt ist das Treffen nicht. Die unterschiedlichen Staaten haben auch gemeinsame Interessen. Russland will zum Beispiel weiter Waffen an Syrien verkaufen, zugleich aber die bestehende Ordnung im Nahen Osten nicht aufs Spiel setzen. Der Ausblick für Syrien ist düster. Syrien-Vermittler Brahimi hatte jüngst verbittert gesagt, Rebellen und Regime arbeiten zusammen daran, ihr eigenes Land Stück für Stück zu zerstören.
Wir verfolgen die Entwicklung in Syrien weiter auf tagesschau.de und begleiten die Münchner Sicherheitskonferenz am Wochenende per Livestream.
Bei Massenprotesten gegen die Regierung ist es in Ägypten erneut zu Ausschreitungen gekommen. In Kairo griffen Demonstranten den Präsidentenpalast mit Brandsätzen an. Die Sicherheitskräfte gingen mit Wasserwerfern und Tränengas gegen die Randalierer vor. Nach einer Woche der Gewalt mit mehr als 60 Toten waren Zehntausende Ägypter landesweit nach dem Freitagsgebet auf die Straßen gegangen, um gegen Präsident Mursi zu demonstrieren.
Bei einem Selbstmordanschlag auf die US-Botschaft im türkischen Ankara sind heute der mutmaßliche Täter und ein Wachmann getötet worden. Die Bombe explodierte offenbar in der Sicherheitsschleuse im Eingang zur Visa-Abteilung. Bei dem Täter soll es sich laut Regierung um einen Linksextremisten handeln. Die US-Vertretung liegt im Zentrum der türkischen Hauptstadt. In der Nähe befinden sich auch andere diplomatische Vertretungen, darunter die deutsche und die französische.
Ankara, 13.13 Uhr. Eine Explosion durchbricht die gewohnte Ruhe des gut bewachten Diplomatenviertels. In einem separaten Wachhaus der US-Botschaft ist ein Sprengsatz detoniert und zerstört dieses weitgehend. Zur Stunde geht die Polizei von einem Selbstmordanschlag aus. Bei den Toten soll es sich um den Attentäter selbst und um einen türkischen Wachmann handeln. Bei den Verletzten um zwei weitere Wachleute und um eine Besucherin auf dem Weg zur Visastelle. Das Hauptgebäude der US-Vertretung blieb unbeschädigt, Nachbarhäuser allerdings wurden in Mitleidenschaft gezogen. Seit Stunden ist das Gebiet rund um die US-Botschaft weiträumig abgesperrt, die Polizei ermittelt. Der US-Botschafter in der Türkei zeigt sich nach dem Anschlag auf sein Haus besonnen. Wir arbeiten eng mit den türkischen Sicherheitskräften zusammen und werden weitere Erklärungen abgeben, sobald wir Genaueres zur Tat wissen. Uns ist klar, dass Sie viele Fragen haben, die auch wir uns stellen. Bereits vor 5 Jahren hat es in der Türkei einen Anschlag auf eine amerikanische Vertretung gegeben, auf das Generalkonsulat in Istanbul. Damals waren die Attentäter Al-Qaida-Mitglieder, die von Sicherheitskräften getötet wurden. Diesmal sollen, so Regierungsvertreter, erste Ermittlungsergebnisse auf eine linke Gruppierung in der Türkei verweisen, die unter anderem die Stationierung deutscher und amerikanischer Patriot-Raketen ablehnt. Noch aber laufen die Untersuchungen und noch hat sich niemand zu dem Anschlag bekannt.
Im Bundestag gibt es Vorbehalte gegen eine Beteiligung an einem neuen NPD-Verbotsverfahren, wie es der Bundesrat beschlossen hat. Politiker von Koalition und Opposition warnten heute vor dem Risiko einer weiteren Niederlage vor dem Bundesverfassungsgericht. Vor allem aber die SPD sieht derzeit gute Chancen für ein Verbot der rechtsextremen Partei. Nun sollen Innen- und Rechtsausschuss die Materialsammlung prüfen.
Dass die NPD verfassungsfeindlich, rassistisch und in Teilen gewaltbereit sei, darin sind sich alle Parteien im Bundestag einig. Doch die SPD will mehr. Das Parlament soll sich dem Verbotsantrag der Bundesländer anschließen.
In unserer heutigen Demokratie lassen wir es zu, dass über die Parteienfinanzierung die NPD mit Hilfe von Steuergeldern die Verbreitung der nationalsozialistischen Rassenlehre immer noch ermöglicht wird.
Viele Abgeordnete der anderen Fraktionen bekennen, dass sie hin und her gerissen sind. Die NPD sei hochgefährlich, doch hoch sei auch das Risiko, beim Verfassungsgericht noch einmal zu scheitern.
Lassen sich diese 8 Richter von uns instrumentalisieren zu einem politischen Signal? Lassen die sich von uns unter Druck setzen? Wenn wir nur alle gebündelt kommen, dann werden die im Gleichschritt mitmarschieren. Glauben Sie das wirklich?
Das Material für den Verbotsantrag kommt von den Länderinnenministern. Manche Abgeordnete befürchten, dass darin immer noch Äußerungen von V-Leuten des Verfassungsschutzes enthalten sind.
Die Mehrheit dieser Innenminister ist nicht bereit gewesen, mit ihrer Unterschrift zu testieren, dass dieses Material entgiftet ist, also frei von V-Leute-Einflüssen.
Die Debatte war frei von Parteienstreit, zeigte aber auch, dass viele Zweifel haben am Sinn eines NPD-Verbotsantrages. Skepsis auch weiterhin in der Bundesregierung. Sie will sich Ende März festlegen.
Der Energiekonzern E.ON steht vermutlich vor einem Streik. Es wäre der erste in der privaten Energiewirtschaft. Die große Mehrheit der befragten Mitarbeiter habe sich für einen Arbeitskampf ausgesprochen, teilten die Gewerkschaften heute mit. Er soll am Montag beginnen. Beide Seiten zeigten sich aber weiter gesprächsbereit. Die Gewerkschaften fordern für die 30.000 Beschäftigten 6,5% mehr Geld. E.ON hat 1,7% mehr angeboten. Der US-Computerhersteller Hewlett-Packard schließt Ende Oktober sein Werk in Rüsselsheim. Dabei würden weitere 850 Arbeitsplätze gestrichen, teilte das Unternehmen heute mit. Vor einigen Monaten hatte HP bereits den Abbau von 450 der bislang gut 10.000 Stellen in Deutschland angekündigt. Hewlett-Packard hat weltweit ein striktes Sparprogramm aufgelegt, weil das Unternehmen unter der Flaute im PC-Geschäft leidet. Die Bundesregierung will 120 Millionen Euro für die Versorgung von Kontergan-Geschädigten bereitstellen. Betroffene machten heute in einer Anhörung des Familienausschusses deutlich, dass sie sich immer noch nicht ausreichend von Politik und Gesellschaft gehört fühlen, mehr als 50 Jahre nach dem größten Medikamentenskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte. 1957 war das Schlafmittel Contagan auf den Markt gekommen. Weltweit wurden etwa 10.000 Kinder mit schweren Fehlbildungen geboren.
Es ist ein besonderes Treffen. Menschen mit Contagan-Schäden begegnen Politikern, die darüber entscheiden, wie viel Geld Contagan-Opfer künftig mehr bekommen sollen. Bis zu 120 Millionen Euro sind geplant, die jährlich oder einmalig ausgezahlt werden. Nico von Glaso ist Filmregisseur und Contagan-Geschädigter. Er weiß um die seelischen und körperlichen Leiden.
Das Leben von vielen ist, die leben auf Morphium. Die haben solche Schmerzen, die Gelenke sind total zerstört. Ja? Es ist so ein Horror.
Die Familienministerin weiß, je älter die Betroffenen werden, desto mehr fremde Hilfe und Geld brauchen sie.
Denn es geht bei Contagan-Geschädigten gerade nicht um Pflege, sondern es geht darum, mit Assistenz weiterhin ein selbstständiges Leben zu ermöglichen.
Mehr Geld für ein selbstständiges Leben. Was der Härtefallfonds und die Stiftung des Contagan-Herstellers Grünenthal eigentlich leisten sollte, wird jetzt aus Steuermitteln ergänzt. Uwe Zimdas freut sich über jeden Cent mehr. Er hat einen 400-Euro-Job und ist monatlich mit 2.000 Euro im Minus.
Ich werde teilweise auch gefangen durch meine Freundin. Und ich habe auch einen Bruder, der mich auch finanziell unterstützt, der jetzt inzwischen auch pensioniert ist, aber der mir finanziell auch so ganz gut geht, dass er mir auch helfen kann. Nur ist das natürlich auch nicht von Dauer.
2.400 Contagan-Opfer leben noch in Deutschland. Ihnen könnte ab dem kommenden Jahr das Geld ausgezahlt werden.
Bei einer Explosion in einem Bürogebäude in Mexiko sind 32 Menschen ums Leben gekommen. Etwa 120 wurden verletzt. Das Unglück ereignete sich gestern in Mexiko-Stadt in der Zentrale des staatlichen Ölkonzerns Pemex. In einem der Gebäude des Komplexes wurden mehrere Stockwerke zerstört. Rettungsmannschaften suchten nach Überlebenden. Die Unglücksursache ist noch unklar. Die Katastrophenschutzbehörde erklärte, möglicherweise sei Gas aus einer elektrischen Anlage ausgetreten. Einer der bekanntesten Bahnhöfe der Welt hat Geburtstag. Das Grand Central Terminal in New York wird morgen 100 Jahre alt. Die sogenannte Stadt in der Stadt zählt täglich mehrere hunderttausend Reisende. In der Rush Hour kommt etwa jede Minute ein neuer Zug an. Der Bahnhof wird von Touristen öfter besucht als beispielsweise Notre Dame in Paris oder die Disney Parks.
Festakt mit Pomp und Hymne für einen Bahnhof. Aber was für einen? Für die New Yorker ist es der größte der Welt, eine Ikone der Stadt. Eine Kathedrale nicht zu Ehren eines Herrschers erbaut, sondern für die Menschen. Mit seiner Beaux-Arts-Fassade einer der ganz wenigen historischen Wahrzeichen der Stadt. Es ist nicht ganz einfach, in einer Stadt wie New York 100 Jahre lang stehen zu bleiben. Das ist vor allem der Frau des Präsidenten John F. Kennedy zu verdanken. Die Eigentümer wollten Grand Central abreißen, Platz für neue Wolkenkratzer. Da griff Jackie Kennedy ein. Sie war so wütend, dass so viele historische Gebäude einfach verschwanden. Als dann Grand Central drankam, war es einfach zu viel. Es ist vor allem das majestätisch einfallende Licht, das die Menschen faszinierte. Damals hatten die New Yorker noch Zeit zu schauen und zu verweilen. Ein Platz voller Geschichten, zum Beispiel die des Präsidenten Franklin Roosevelt, der einen eigenen geheimen Tunnel im Grand Central hatte, um unbehelligt von Fotografen ins Gebäude rein- und rauszukommen. Ein Platz voller Superlative, alle 58 Sekunden ein Zug, 750.000 Pendler pro Tag, einer der bekanntesten Treffpunkte der Welt.
In London ist die Aussichtsplattform im höchsten Gebäude Westeuropas eröffnet worden. Aus der 72. Etage reicht der Blick weit über die britische Hauptstadt und bei klarem Wetter bis zur Nordsee. Sehr hoch ist allerdings auch der Eintrittspreis von umgerechnet 29 Euro. In dem Gebäude mit dem Namen The Shard, die Scherbe, gibt es ein Luxushotel, Wohnungen und Büros, von denen ein Großteil noch leer steht. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 2. Februar.
Das Tief, das unser Wetter bestimmt, verlagert sich ostwärts. Auf seiner Rückseite strömt deutlich kältere Luft aus polaren Breiten zu uns. In der Nacht regnet es im Osten und Süden noch verbreitet, im Süden ergiebig, sonst nur hier und da. An den Alpen sinkt die Schneefallgrenze allmählich auf 900 Meter. Im Norden und in der Mitte der Gegend schneit es zum Teil bis in tiefe Lagen. Am Tag schneit es stellenweise, im Flachland fällt auch Regen, am Alpenrand schneit es länger. Der Wind aus Nordwest bis Nord weht schwach bis mäßig, mitunter auch mal frisch. In der Nacht 5 bis 0 Grad, vor allem im Bergland, muss mit Glätte gerechnet werden. Am Tag 1 Grad im Bergland und 7 Grad am Oberrhein. Am Sonntag zunächst nur vereinzelt etwas Schnee oder Schneeregen, später kommen im Norden kräftiger Wind sowie Schnee- und Regenfälle auf. Am Montag an den Küsten und auf den Bergen stürmisches Wetter, auch sonst ist es windig und unbeständig. Am Dienstag im Norden ein paar Schauer, im Süden regnerisches Wetter.
Wir sind wieder für Sie da um 21.45 Uhr mit Karin Mioska. Ihre Tagesthemen: Parteispendenskandal in Spanien und Bilderkunst statt Bühnenshow, Bryan Adams als Fotograf. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.